Soms in Noorden, doch magnetisch. Und fahrt nicht immer nach Venedig.
Ja, herzlich willkommen zum Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist wieder eine andere Stimme da. Mein Name ist Silke Schauer. Ich darf für das Staatsbad als Veranstaltungs- und Marketingleiterin tätig sein. Und der liebe Christian, der sonst hier moderiert, der darf seinen wohlverdienten Urlaub machen. Christian, wo immer du auch jetzt bist, wenn du dann auch das irgendwann mal irgendwo abhörst, wir wünschen dir hier von dieser Stelle aus einen traumhaften Urlaub und hoffen, dass es dir richtig, richtig gut geht. So, und jetzt sage ich Ihnen was ganz Ehrliches, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin total glücklich, dass ich heute den Christian vertreten darf. Weil so habe ich nämlich die Möglichkeit, einen ganz besonderen Gast hier willkommen zu heißen und ihn zu interviewen. Und er sagt von sich selbst, er ist eine schüchterne Rampensau. Er hat Film- und Theaterwissenschaften in Köln studiert. Er lebt erst seit 2020 in Bad Pyrmont, ist also ein Neubürger. Und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihn auch schon einmal in den Händen gehalten. Ja, das geht bei ihm. Denn er ist Schriftsteller und Autor von wunderbaren Romanen, Krimis und vielem mehr. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Ralf Dorweiler.
Vielen herzlichen Dank für diese tolle Einleitung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich total, dich zu interviewen. Also für kurz vorab, wir haben uns auf das Du geeinigt, weil das ist in Ordnung. Und so gut kennen wir uns zwar noch nicht, aber wir sind uns von Anfang an sympathisch. Und so deswegen ist es beim Podcast auch ganz nett, beim Du zu bleiben.
Sehr gerne.
Ja. Ja, du hast ein wunderbares, erfolgreiches Buch geschrieben. Ich fand das hast du auch eine Premierenlesung hier in Pyrmont gemacht. Mhm. Da habe ich das davon richtig erfahren. Die erste Auflage ist schon weg und die zweite Auflage ist auch schon weg.
Die zweite Auflage ist auch gerade weggegangen, ja. Ich bin gerade informiert worden, ich bekomme ab und zu vom Verlag dann Post und das ist dann ein kleines Päckchen, da sind Bücher drin und dann weiß ich immer, huch, schau an, eine neue Auflage ist wieder rausgekommen. Und das ist jetzt der Fall gewesen, war ich sehr glücklich.
Das ist doch mal tolle Post, wenn er dann so ins Haus flattert. Und dein neuester Roman heißt Die Uhrmacherin der Königin im Verlag Bastei-Lübbe erschienen. Nur, dass wir das auch mal klarstellen und den Hörerinnen und Hörern mitteilen. Ja, bevor wir jetzt wirklich zum Thema Schriftstellerei kommen, da habe ich so viele Fragen für dich.
Okay.
Erstmal die Frage, du kommst ja gar nicht aus dem Weserbergland.
Nein.
Wie hat es dich hierher verschlagen?
Ja, da sind natürlich eine ganze Menge Stationen in meinem Leben gewesen. Ich bin jetzt, ich bin Baujahr 73, also auch habe schon ein paar Jährchen auch hinter mir und bin geboren in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von der Loreley und bin normalerweise immer mein ganzes Leben lang am Rhein geblieben. Also ich habe immer den Rhein immer so als so eine Lebensader von mir auch mitbegriffen. Habe am Rhein gearbeitet zuletzt in der Nähe von Basel und dann haben meine Frau und ich uns Gedanken gemacht, dass wir näher an unsere Familien ranziehen wollen. Unser Sohn wohnt in Hamburg, Schwiegereltern in Münster. Wir wollten aber niemandem so auf die Pelle rücken und haben gedacht, wir gucken mal einfach ein bisschen im Norden, was es da so gibt. Mein Schwiegervater hat gemeint, schaut euch mal das Weserbergland an, da ist es schön. Und jetzt sind wir hier, weil wir haben es uns angeschaut, wir fanden es wunderschön und Bad Pyrmont hat uns vom ersten Moment an gefallen.
Das ist toll. Und vielleicht, wir dürfen ja, glaube ich, auch erwähnen, dass deine Frau hier in Pyrmont auch schon ein bisschen bekannt ist, denn es ist die Opernsängerin Daniela Bianca Giroc.
Jawohl.
Ja. Und ihr habt ein schönes Haus gefunden hier in Pyrmont, habt eine alte Villa da euch rein verliebt, stimmt das?
So ist das. Wir haben eben daraufhin uns ein bisschen umgeschaut, was es in der Gegend hier gibt. Wir sind relativ schnell eigentlich bei Bad Pyrmont gelandet und haben dann da eben unser jetziges Haus gefunden und gedacht, Mensch, das müssen wir uns anschauen. Und wir waren beide bis dahin noch niemals in Bad Pyrmont und sind hierher gefahren, haben uns das Haus angeschaut und die Stadt. Und es war eigentlich an diesem Tag klar, dass wir Pyrmonter werden.
Das heißt, es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick.
Auf jeden Fall.
Ihr habt euch auf den ersten Blick in Bad Pyrmont verliebt.
So ist es.
Und das auch noch in einer Zeit, wo Bad Pyrmont jetzt gar nicht so nach außen glänzen konnte, weil es war Corona-Lockdown, ne?
Ja, nee, der war genau zu der Zeit, als wir das erste Mal hier waren, war der noch nicht. Das war kurz davor, aber es war Februar, es war regnerisch kalt. Es war eigentlich jetzt nicht so, dass man sagen würde, Bad Pyrmont begrüßt einen mit Sonnenschein und blauem Himmel. Aber es war wirklich die gesamte Stadt, wie wir Menschen hier getroffen haben, wie wir in den Kurpark gegangen sind und gestaunt haben, was es hier alles gibt und auch wie toll alles liegt.
Das ist schön. Ich meine, gibt es was Besseres? Also jemand sieht Bad Pyrmont zum ersten Mal im Februar und weiß dann sofort, hier muss ich hin, hier darf ich wohnen. Wunderbar.
Ja, aber es gab dann natürlich eine ganze Menge Fragen von Leuten, warum denn ausgerechnet nach Pyrmont? Also dann haben wir schon festgestellt, dass nicht alle Leute so von vornherein der Meinung sind, dass es hier perfekt ist. Und man sieht natürlich auch, es gibt immer mal dann die eine oder andere Ecke, an der was zu tun ist. Aber da wollen wir halt eben selbst auch unseren Anteil zu leisten und schauen, dass wir hier mit Bad Pyrmont und mit den Menschen immer gut zurande kommen.
Kommt nach Pyrmont, hier werden müde Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh.
Ja, und das seid ihr ja auch. Ihr habt euch schon richtig schön integriert. Ich würde aber gerne nochmal, ich wollte fragen, war es dein Ziel eigentlich schon immer, dass du Schriftsteller werden wolltest? War das so von Kind auf, so wie man als Kind sagt, ich will Lokführer werden, ich will dies oder das machen. Wolltest du schon immer Schriftsteller werden?
Also mein erster Berufswunsch war Tierforscher. Das war das allererste und da bin ich immerhin so ein bisschen dabei geblieben, weil ich auch einige Haustiere habe, die dann mittlerweile in den Büchern auch immer mal untergekommen sind zum Teil. Aber es ist wirklich so, dass einer meiner frühen Berufswünsche es war, Schriftsteller zu werden. Und zwar war das mit 11 Jahren. Da hatte ich einen riesigen Stapel von Karl-May-Büchern und habe die alle durchgelesen. Wirklich, ich habe für manches Buch nur einen Tag gebraucht. Also ich habe nichts anderes gemacht in dem Alter, außer zu lesen eine Zeit lang. Und als die Bücher durch waren und ich keine mehr hatte, habe ich gedacht, Mensch, ich war so traurig, ich muss doch selber irgendwie genau so eine Geschichte schreiben können. Und also, das war mein Anfang. Ich habe dann auf Mathepapier 70 Seiten eine Karl-May-Geschichte geschrieben, die auch die so konzipiert war, wie Karl-May sie auch geschrieben hätte. Und ich wurde nie fertig, weil ich dann irgendwann hatte ich gedacht, Mensch, das wäre auch eine Möglichkeit, darüber was zu schreiben. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Sachen probiert. Aber es war seitdem eigentlich mein Gedanke, irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen, das wäre schön.
Und das Schreiben dann mit den Karl-May-Büchern, das war dann so die Leseratte, die gerne die Welt, in der sie gerade eingetaucht ist, zu erhalten und weiter zu spinnen?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist, man kennt das ja auch ein bisschen so als den Bücherkater. Wenn man ein Buch gelesen hat, in dem man so tief drin war, wo man wirklich mit der Emotion drin war, die Charaktere geliebt hat, und dann ist dieses Buch plötzlich zu Ende. Dann ist man ja, hat man ja eben auch so einen eben Bücherkater. Man ist traurig, man ist ein bisschen, man möchte nicht sofort das nächste Buch anfangen. Man überlegt sich, Mensch, an diese Hauptfigur werde ich mich immer erinnern.
Ich kenne dieses Gefühl ganz genau. Also ich habe aber noch nicht den Begriff Bücherkater gehört. Also dass man dann in so ein Loch fällt und es einem schwerfällt, die liebgewonnenen Figuren loszulassen. Aber Bücherkater, das muss ich mir merken.
Habe ich auch noch gar nicht so lange gehört. Ich fand die nur irgendwie sehr eindringlich, deswegen ist er mir im Kopf geblieben.
Ja, ist ein tolles Wort. Ja. Also es ist ein klasse Begriff für den Zustand, wie schade das ist, wenn dann so man die Welt verlassen muss. So.
Ja, und meistens dauert es auch nicht länger als ein wirklicher Kater. Dann ist man ja eben auch, einen Tag später ist man wieder geheilt und dann kann man auch gerne schon wieder doch das nächste Buch anfangen und hoffen, dass es genau dieses Gefühl am Ende wieder gibt, weil das macht ja ein gutes Buch aus.
Es hilft nur kein Aspirin, ne? Man kann da nichts irgendwie gegen nehmen, ne? Kann sich das nur dann selber weiterschreiben.
Vergesst doch eure Alltagssorgen. Hier freut man sich an jedem Morgen auf Frühsport und Holunder-Tee.
Okay, wir haben, um damit die Menschen noch mehr von unseren Gästen erfahren haben wir sogenannte Kaffee- oder Tee-Fragen. Hast du vielleicht auch schon gehört, ne?
Ja.
Und da habe ich jetzt verschiedene Fragen für dich und vielleicht magst du ja beantworten. Die erste ist, vegan oder Fleisch?
Fleisch.
Da habe ich auch gleich noch eine Anschlussfrage. Mhm. Ich habe da nämlich was gelesen, also das zur Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben immer einen kleinen Fragebogen, geben wir mal an unsere Gäste mit so einigen Fragen. Und auf deinem Fragebogen stand Dorweilers Hackfleischreis. Isst du am liebsten? Was ist das?
Oh, das ist eines meiner wirklichen Lieblingsgerichte. Ich nenne ihn Dorweilers Hackfleischreis, weil er so eine Entwicklung von mir irgendwie ist. Wahrscheinlich gibt es das ganz oft und ganz viele Leute können sowas machen. Aber das hat sich schon während meines Studiums eigentlich entwickelt. Das war so eine Art Resteessen. Einen guten Reis orientalisch zubereitet mit Rosinen. Dazu dann Hackfleisch angebraten mit Auberginen, mit einem Gemüse, was eben auch irgendwie weg sollte. Und das Ganze dann mit einer Schmandsoße, einer kalten Schmandsoße, die schön sauer ist, sauer und würzig. Sehr, sehr viel Knoblauch in dem Ganzen. Und das ist ja mittlerweile so ein Bleibgericht geworden, wo auch meine Familie immer sagt, oh, wir könnten mal wieder Hackfleischreis haben. Und da ich aber das so weit entwickelt habe, dass da ganz viele Zutaten auch dazu gehören, da sind auch zum Beispiel Sardellen gehören da auch mit rein. Also eine Sardelle gehört mit rein. Und ist das dann für mich auch, ja, bin ich dann doch auch, stehe ich ein Stündchen in der Küche. Es ist also kein schnelles Essen.
Also das Richtige, um dann, wenn man den Bücherkater hat, dann kann man mit Dorweilers Hackfleischreis das dann richtig sozusagen überbrücken,
den Bücherkater. Der ist gesund, ist aber auch schwer und danach sollte man möglichst erstmal auch keine Leute treffen müssen, weil man wirklich so viel Knoblauchintus hat, dass man sich besser ein bisschen für sich hält oder eben mit seiner Familie zusammenbleibt, die alle mit einem zusammen gegessen haben.
Okay, dann passt das. Verstehe. Ja, dann die Frage, Pferd oder Alpaka?
Da sage ich ganz eindeutig Pferd, weil ich selber auch eins habe. Und also meine Frau und ich, wir haben ein Pferd, unsere Stute Grane. Und das ist ein ganz wunderschöner Aspekt auch, der so ein bisschen, dann doch ein bisschen Sport in das Leben eines Schriftstellers mit reinbringt. Weil ab und zu kann man auch einfach nicht mehr sitzen. Und dann tut es sehr gut, wenn man so mehrmals die Woche zum Pferd kommt und mit dem Pferd, also den mistet, mit dem Pferd was unternimmt. Ich gehe sehr gerne dann im Weserbergland mit meinem Pferd spazieren. Manchmal reite ich auch, ich bin aber eben nicht der große Reiter und bin Anfänger sozusagen. Aber mit Pferden komme ich einfach super gut klar und ich habe von Anfang an niemals Angst gehabt. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso die Pferde mich auch dann mögen.
Und dann der richtige Ausgleich vom langen Schreiben sozusagen.
Ja, ja.
Mhm. Helene oder Wolfgang Quelle? Ha, hast du schon alle Pyrmonter Quellen durchprobiert?
Ich habe sie schon alle probiert.
Hast du schon probiert, okay.
Ich würde wahrscheinlich auf die Trampelsche Quelle eher gehen.
Die ist am leckersten, ne? Die ist am neutralsten, ja.
Die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und jedes Mal, wenn ich im Kurpark bin, gehe ich vorbei und hole mir ein, zwei Handvoll, weil ich es einfach toll finde und einen besonderen Geschmack finde. Aber ich mag die anderen Quellen auch, wobei ich da noch gar nicht so die wirklich so auseinanderhalten kann von den Namen her. Das muss ich einfach noch mal ein bisschen üben. Aber rein von den Geschmäckern merkt man dann doch sehr beim Testen, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann und dass jedes Einzelne auch seine Punkte hat, wo es brilliert und andere Punkte, wo man sich sagt, na, das ist vielleicht nicht ganz meins.
Und das Pyrmonter Wasser, magst du das auch oder magst du lieber Schweppes?
Ah, ich ahne, worauf das geht. Nein, da bin ich, Schweppes mag ich ganz gerne, wenn es mit einem wenn es als Tonic Water mit einem Gin zusammengeht, das kann ich dann schon mal machen. Aber sonst bin ich doch wirklich eher der Pyrmonter Wassertrinker.
Und das Pyrmonter Wasser hat es ja jetzt auch in einen deiner Romane geschafft. In den jüngsten Roman, genau, hat es da reingeschafft.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr spannend. Wie bist du darauf gekommen, das da reinzubauen und das damit aufzunehmen?
Ja, die Uhrmacher der Königin behandelt ja das Leben von zwei Schwarzwälder Brüdern, die nach London ziehen Anfang des 19. Jahrhunderts, um dort ihr Glück im Uhrenhandel und in der Uhrmacherei zu suchen. London, da spielt Königin Victoria eine große Rolle und die treffen natürlich auch aufeinander, diese Figuren. Und da habe ich natürlich schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gelesen, das war hier dann, als wir hier angekommen sind, schon in der Zeitung, dass an den Höfen das Pyrmonter Wasser im 18. Jahrhundert, also ein bisschen vorher, schon importiert wurde. Und ich suche natürlich immer so ein kleines bisschen auch meinen Spaß beim Schreiben und versuche dann die Orte, an denen ich bin oder bestimmte Orte oder Gegebenheiten mit unterzubringen im Buch. Und das war hier jetzt der Fall. Ich hatte das gelesen, hatte mir gedacht, Mensch, das wäre doch was, dann kann ich ja gleich meine neue Heimatstadt unterbringen und lasse Königin Victoria eben über das Pyrmonter Wasser kurz reden.
Das ist super, das ist wunderschön. Also die Stelle hat mich sehr berührt. Und es war ja in der Tat so, dass das Wasser verschickt wurde in den letzten Jahrhunderten, weil die Fürsten es hier vor Ort getrunken haben. Und es ist auch so, dass das in deinem Buch wird es ja so beschrieben, dass das Wasser perlt wie Champagner, weil eben die natürliche Kohlensäure drin ist. Und dann sozusagen wie Schweppes auch verwendet wurde.
Ja, und Schweppes hat ja eigentlich dann das Pyrmonter Wasser nachgeahmt. Das war ja so die weitere Entwicklung. Das Schöne war, ich habe dann den Titus Malms, der sich ja genau damit auch befasst hat, hier in Bad Pyrmont habe ich kennengelernt, mit ihm mich da auch ein bisschen drüber unterhalten und auch da eben gesehen, da kann man doch einiges auch unterbringen. Der Schweppe hat, also das war ein nordhessischer, der kam ursprünglich aus Nordhessen und der hat versucht, das Pyrmonter Wasser nachzuahmen.
Das wusste ich noch gar nicht, das ist ja total spannend.
Er hat mit einem Schweizer, Apotheker zusammen das Verfahren entwickelt, dem Wasser unter Druck Kohlensäure beizufügen. Und das wurde dann verkauft eben als nachgemachtes Pyrmonter Wasser, mit dem man eben dann auch heilerische Effekte haben konnte. Und Schweppes wurde dann eben auch zum Hoflieferanten am Victorias Hof. Mit seinem Schweppeswasser. Also nicht mehr Pyrmonter, sondern Schweppeswasser hieß es dann.
Was man hier alles so lernt im Podcast bei uns, das ist toll.
Das ist ja auch das Schöne an den historischen Romanen. Also ich habe immer meine große Freude daran, mich mit jedem historischen Roman einer neuen Zeit und auch einer neuen Region und auch einer neuen Berufen zu widmen. Und weil ich einfach selber sehr, sehr gerne lerne und Neues erfahre und bin dann ganz happy, wenn ich das alles in Erfahrung bringen kann.
Das glaube ich, das stelle ich mir auch unglaublich spannend und schön vor, bereichernd. Wie lange brauchst du dann jetzt so für einen historischen Roman? Ist ja nicht dein erster historischer Roman. Mhm. Wenn du jetzt für so einen Roman recherchierst, wie lange dauert das?
Ja, die Recherche läuft meistens schon, während ich noch an dem vorigen Buch auch mitarbeite. Das geht so ein bisschen übereinander. Ich habe normalerweise gebe ich meine Romane in einem Abstand von etwa einem Jahr erscheinen die. Manchmal ist es anderthalb Jahre. Das sind aber Sachen, die der Verlag letztlich entscheidet, wie es bei ihm besser ins Programm passt. Und ich brauche für so ein Buch eben normalerweise meine Recherchephase, dann fange ich mal so langsam an, ein bisschen was zu schreiben und wenn die Phase kommt, in der die Abgabe droht, dann werden die Nächte länger und länger und dann bin ich also wirklich 2 bis 3 Monate nochmal ganz aktiv dran. Und die letzten Wochen werden dann hart. Ich habe gerade den allerneuesten Roman abgegeben, der dann auch ganz hier in Bad Pyrmont geschrieben ist und der im kommenden Jahr erscheinen wird. Und da bin ich jetzt also wirklich auch mit durchgemachten Nächten noch und nöcher sehr, sehr froh, dass ich es jetzt geschafft habe und dass der beim Verlag liegt mit dem Wort Ende unten drunter.
Das ist bestimmt eine Riesenerleichterung. Aber du siehst total fit aus. Also sieht man, merkt man dir jetzt nicht an, dass du die letzten Nächte nur geschrieben hast.
Ja, ich habe jetzt Pfingsten dazwischen liegen, die Tage dazwischen liegen. Und da geht es dann auch schon wieder ein bisschen besser.
Kommt nach Pyrmont. Das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Und würdest du auch schon verraten, wie der Titel heißt? Oder ist dann jetzt noch so eine vertragliche Sperrfrist, dass man das nicht...
So ist es. Ich okay. darf und kann und tue es auch erst, da bin ich auch ein kleines bisschen abergläubig, sage erst was zum neuen Buch, wenn der Verlag es in seinem Programm aufgenommen hat und damit auch veröffentlicht, dass das Buch kommen wird. Es kann immer was dazwischen kommen, wenn ich jetzt schon irgendwie groß was sage und es kommt vielleicht ein anderer Autor, der das gleiche Thema in einem anderen Verlag kurz vorher hat, dann könnten es da zu Änderungen kommen. Und deswegen sagt man da eigentlich mal gar nichts, sondern wirklich erst dann, wenn feststeht, es wird wirklich so gemacht.
Ist es dann jetzt sozusagen der Step des Schlusslektorats, bevor es dann in den Druck geht oder... Wie heißt diese Phase dann?
Nee, jetzt beginnt, nachdem ich jetzt das Manuskript abgegeben habe, beginnt das Lektorat. Das heißt, dass jemand sich das ganz genau anschaut und mir sehr, sehr viele rote Markierungen an das Buch macht und mir auch sagt, die Frau hat am Anfang blaue Augen gehabt, am Ende aber braune. Und das ist einfach sehr wichtig, dass solche Sachen, dass es jemanden gibt, der darüber nochmal schaut. Weil man selbst natürlich während des Schreibprozesses auch ein bisschen enger wird vom Blick und manche Sachen gar nicht mehr mitbekommt. Das kennt man ja auch beim Lesen, wenn man irgendwas Korrektur liest, dass man Buchstaben übersieht und dreimal drüber liest und am Schluss hat man ihn immer noch übersehen. Und danach bekomme ich das Buch nochmal zurück und dann geht es unter Umständen nochmal ins Lektorat zurück. Also es ist ein bisschen hin und her noch, bevor das Buch dann schließlich gesetzt wird und dann eben im Laufe des nächsten Jahres erscheinen wird.
Also es ist nicht nur ein grammatikalisches Lektorat, sondern wirklich auch ein inhaltliches Lektorat. Ja.
Ganz genau, da wird auch innerlich geschaut, ob Sachen logisch sind, ob der Spannungsbogen passend ist. Bis jetzt bin ich da immer inhaltlich mit sehr wenigen Sachen davon gekommen, aber dafür habe ich dann doch meine da mal ein Komma, da mal die Anreden durcheinander gebracht, ihr und sie und du groß geschrieben. Also es gibt so ein paar Sachen, die hat jeder, die er so ganz regelmäßig falsch macht und solche Sachen bekomme ich da luxuriöserweise auch ausgemerzt.
Und wie muss ich mir das so vorstellen? Also jetzt Ralf Dorweiler sitzt bei sich in seinem Büro und schreibt und hast du dann an den Wänden so deine Story-Outline, deine Charaktere aufgeschrieben, so eine grobe Dramaturgie der Geschichte schon im Kopf und oder hast du das irgendwie nur im kleinen Notizbuch oder nur im Kopf? Wie arbeitest du da?
Ich habe eine spezielle Autorensoftware. Das ist Papyrus Autor. Und das ist eine Software-Schmiede aus Berlin, die eben ein Schreibprogramm entwickelt haben, das speziell für die Ansprüche von Autoren gedacht ist. Das beinhaltet zum Beispiel einen Zeitstrahl, das beinhaltet eine Personendatenbank, das beinhaltet auch die Möglichkeit, Kapitel hin und her zu schieben und ähnliches. Ich benutze davon nur einen Teil, also meine Hauptfiguren sind da drin auch schon, halte ich schon genauer fest. Zeitplanung mache ich meistens über Excel in einer eigenen Datei. Ich habe also wenig an den Wänden hängen. Ich bin eher der Papiermensch, der es auf dem Tisch hat. Und während ich schreibe, wird der Tisch immer voller und voller und voller. Und das war heute Vormittag zum Beispiel meine Aufgabe auch. Heute Vormittag habe ich erstmal die Berge an Papier vom vorigen Buch sortiert und erstmal zur Seite gelegt.
Ach, aber ich finde es so schön, dass wenigstens noch ein paar Klischees von meinem Kopf irgendwie, dass du die jetzt doch noch bestätigst und dass nicht alles schon digital ist. Das hätte mich jetzt etwas frustriert.
Ja, das Digitale ist eine schöne Sache.
Ja.
Es ist schön, dass es das gibt und dass man die Möglichkeit hat, aber auch da bin ich ganz ähnlich wie du. Ich brauche eben dieses Haptische, ich brauche dieses Papier und ich möchte mich auch mal einfach damit in ein anderes Zimmer setzen mit einer Kladde und mal kurz skizzieren, was macht die Person als nächstes. Und dann auch mal was durchstreichen können und feststellen, dass ich ja Pfeile noch mache. Das versteht kein Mensch außer ich und das könnte man mit einem Computer vielleicht auch irgendwie aufzeichnen, aber dann müsste ich den Computer wieder dabei haben. Nee, es ist schon besser, auch mal was Analoges zu tun.
Sehr beruhigend. Und wo nimmst du jetzt so ein bisschen deine Inspiration für die Charaktere her? Muss ich so ein bisschen Angst haben, dass ich jetzt demnächst vielleicht in einem deiner nächsten Romane mich wiederfinde oder dein Umfeld, dass das irgendwie sagt, oh, beim Ralf müssen wir uns ordentlich benehmen, sonst schaut er sich was ab und das kommt dann gleich in den nächsten Roman.
Ja. aber auch nur gewissermaßen. Es ist ja so, dass man selbst sehr viele die Menschen beobachtet und anschaut. Und man bekommt von jedem Menschen, den man neu kennenlernt, auch neue Eindrücke. Und unter Umständen passiert es, dass ich mir auch einen Teil von einer Person vornehme. Aber das ist trotzdem niemals diese Figur oder diese Person, die haben nichts miteinander gemein, sondern es ist sozusagen nur eine Verhaltensweise. Also jemand, der sich seine Brille die ganze Zeit hochschiebt, weil mir das auffällt, dann ist das aber so ein Detail, wo ich mir denke, mein Gott, diese Figur, die ich da habe, für die wäre das eigentlich eine ganz nette Sache, wenn die immer mal wieder diese Brille nach oben schiebt. Und so kann es dann vorkommen, dass man vielleicht einzelne Verhaltensweisen von sich wiedererkennt, aber die könnten auch wirklich von jemand anderem sein.
Also du bist ein Macken- und Marottensammler sozusagen und jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist natürlich komplett ausgeschlossen.
Komplett ausgeschlossen.
Ist klar, okay.
Steht auch immer vorne im Buch.
Würde ich auch schreiben, zur Sicherheit. Ja, jetzt haben wir uns schon bei den einzelnen Kaffee- oder Tee-Fragen schon total verquatscht, aber macht ja nichts. Ich habe hier noch eine Kaffee- oder Tee-Frage. Dunsthöhle oder Kurpark?
Kurpark. Also den Kurpark mag ich total gerne und das ist einer der Orte, wo ich mich wirklich sehr gerne aufhalte und wo ich auch zwischendurch mal hingehe, wenn ich wieder genug oben in meiner Wohnung, in meinem Schreibzimmer gesessen habe und einfach mal frische Luft und frisches Licht brauche, dann geht's ab in den Kurpark und da bin ich einfach sehr gerne.
Dann hast du bestimmt auch schon eine Pyrmont-Card, ne?
Aber selbstverständlich.
Ja, wunderbar. Hier werden sowieso nur Leute eingeladen, die eine Pyrmont-Card haben, ist ja klar. So, aber Dunsthöhle, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass du auch die Dunsthöhle ein bisschen magst, weil das wäre ja eigentlich ein perfekter Ort, um einen Mord in Pyrmont spielen zu lassen.
Ja, natürlich, oder? Natürlich. Aber ich glaube, da wäre ich nicht der Erste, der das macht. Ich mag es, ich schreibe ja auch über Morde und es gibt ja auch immer mal gruselige Sachen und gewaltsame Sachen in meinen Büchern. Ich habe ja davor auch eine 7-teilige Krimi-Reihe geschrieben, aber ich selber bin ja dann doch lieber derjenige, der sich's gemütlich macht im Kurpark und deswegen habe ich den jetzt, wenn ich mich für eins von beidem entscheiden muss, nehme ich den Kurpark.
Sehr gut, das klingt gut. Wobei, du hast eben gesagt, es gibt schon viele Bücher zur Dunsthöhle mit Morden, aber wir waren ja beide auch bei der Lesung von Titus Malms, ja, zum Thema Tatort Pyrmont. Und das waren gar nicht so viele Bücher, die jetzt die Dunsthöhle irgendwie thematisieren, mit einer Verquickung einer interessanten Geschichte zum Thema Mord oder so. Und aber so ein Mord in der Dunsthöhle wäre könntest du dir überhaupt vorstellen, auch Pyrmont mal so als Schauplatz für einen deiner Romane zu nehmen?
Ja, selbstverständlich. Also hier gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Die Dunsthöhle wäre mir zu offensichtlich wahrscheinlich als ein klassischer Mordfall. Also da würde ich mir schon eher was anderes noch raussuchen. Es wäre zu naheliegend wahrscheinlich. Mhm. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich irgendwann mal vielleicht auch über eine Leiche hier in Bad Pyrmont stolpere.
Kommt nach Pyrmont, der grünen Stadt am Emmerstrande. Wir liegen wirklich nicht am Rande. Wir haben auch so manche Reis.
Ich finde es unglaublich faszinierend. Also ich finde es zum einen eine sehr große Bereicherung für unseren Ort, dass du und deine Frau nach Bad Pyrmont gezogen seid.
Vielen Dank.
Das ist ja mit so außergewöhnlichen und schönen Berufen. Und dann finde ich es aber persönlich auch Ganz spannend, du hast gesagt, mit 11 hattest du schon mal die Idee, Schriftsteller zu werden, aber es ist ja jetzt nicht so einfach und es ist auch nicht, also es wäre jetzt irgendwie fatal zu sagen, man muss einfach nur ein bisschen was schreiben und schickt das an einen Verlag und dann wird das gedruckt und verkauft. Mhm. So ist das ja nicht. Und auch J.K. Rowling hat ja ihre Harry Potter-Fassung, die erste, weiß nicht an wie viel hundert Verlage geschickt und nur ein kleiner Verlag hat sich dafür interessiert. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe eben Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert in Köln. Weil ich mich nie wirklich festlegen wollte. Ich hatte nicht das, wo ich gesagt habe, das möchte ich wirklich tun. Da war natürlich in dem Zeitpunkt, so wenn man nach dem Abitur, wo man sich überlegt, ja, Schriftsteller ist eine schöne Sache, aber das ist ja jetzt nicht das, was man nun nach dem Abitur als Beruf beginnt. Und dann entwickelt man so ein paar verschiedene Richtungen, in die man gehen könnte und die man gehen möchte. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche so offen wie möglich zu bleiben. Und Theater, Film und Fernsehwissenschaft in Köln konnte man das alles drei machen. Das war dann natürlich schön weit und noch breiter gestreut. Und das war so der erste Schritt, der dahin gegangen ist. Ja, es kamen dann einfach noch ein paar ganz andere Bereiche mit da rein. Ich habe dann später eine Zeit lang als Schauspieler gearbeitet. Ich habe dann in Callcentern, als Callcenter aufkamen, habe ich die Branche so ein bisschen mit aufgebaut, Anfang, also Ende der 90er Jahre. Und bin aus diesem Bereich dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, wenn ich jetzt dabei bleibe und in der Wirtschaft bleibe, dann werde ich niemals das tun, was ich eigentlich früher wollte, nämlich irgendwann mal ein Buch veröffentlichen. Und daraufhin habe ich gesagt, jetzt mache ich eine Auszeit und schreibe ein Buch. Und da von vornherein auch feststand, dass dieses Buch dann auch veröffentlicht werden soll, bin ich auch da mit allen meinen Möglichkeiten im Bereich Marketing rangegangen, habe eine Zeitung selbst geschrieben, produziert, in der Zeitung ging es um mich, meinen Bassett Dr. Watson, der in dem Buch eine Rolle spielte, um das Buch insgesamt, um die Gegend, in der das Buch spielte. Das Ganze habe ich drucken lassen. Es gab einen Text, eine Leseprobe als Fortsetzungsroman in dieser Zeitung und das habe ich auf der Buchmesse verteilt. Ich bin also wirklich von Verlag, von Stand zu Stand gegangen und habe diese Zeitung verteilt und habe im Anschluss drei Vertragsangebote gehabt.
Wow, das ist aber ein Riesenerfolg. Also du hast ein Sabbatical gemacht, hast das geschrieben und hast dich dann selbst vermarktet.
So ist es. Also es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie anders anzugehen. Es gibt noch die Möglichkeit, Literaturagenten sich zu suchen, aber auch die muss man erstmal finden. Manche Leute sagen, es ist schwieriger, eine gute Literaturagentur zu finden als einen Verlag. Und bei meiner Verlagssuche war es dann eben so, dass ich auch einen Agenten schon hatte zu der Zeit, aber ich das Ganze wirklich dann in Gang setzen wollte. Und dafür habe ich diese Zeitung gemacht und konnte dann meinem Agenten eben sagen, hier sind drei Verlage, die Interesse haben. Jetzt kannst du eben schauen, wie man das Ganze vertraglich macht.
Zeitung ist ja jetzt auch nicht, was man so eben aus dem Boden stampft. Also inwiefern war das dann eine Zeitung, in der du dich vermarktet hast?
Ja, es war gemacht wie eine Zeitung. Natürlich waren es jetzt keine 50 Seiten, sondern es waren irgendwie zwei DIN A4 Blätter, die zusammengelegt wurden und das Ganze in Farbe gedruckt. Eben mit die Fotos hatte ich alle selbst gemacht, die Texte habe ich alle selbst geschrieben und das ganze Ding dann eben drucken lassen. Ein paar Mal bei einem Freund, der eine Druckerei hatte. Und mit diesem, ja, es war ein bisschen wie ein ausgiebigerer Flyer. Mit dem bin ich dann rumgelaufen und am Anfang hatte ich noch meine Sorge und habe mich noch ein bisschen geschämt, das überall abzugeben, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da natürlich auch dran und für die Verlage war es einfach wichtig zu sehen, da ist jemand, der ist ein Neuling, aber der engagiert sich für sein eigenes Buch. Und da dann das Buch auch passte, also da auch der Inhalt passte, das war mein Erstling dann auch, Mord auf Alemannisch, der wirklich gleich von Anfang an ein richtig großer Erfolg in Südbaden und im Badischen wurde, hat es dann auch wirklich gut geklappt.
Also Chapeau, es ist, glaube ich, eines der schwersten Dinge, sich selbst zu vermarkten.
Ja.
Es ist einfacher, jemanden anderen anzupreisen, als sich selbst anzupreisen. Das ist eine ganz große Hürde. Und von daher Gratulation, Chapeau, dass das so geklappt hat. Und das war diese Krimi-Reihe Morde aus der Schwarzwaldregion.
Ja, genau.
Und irgendwann, ich glaube nach 7 Krimis, bist du dann geswitcht, hast dann das Fach gewechselt. Dazwischen gab es noch einen Reiseführer.
Ja, richtig.
111 Orte, die man im Schwarzwald gesehen haben
muss. Den haben meine Frau und ich zusammen gemacht. Riesenarbeit, weil man wirklich alle 111 Orte sich angeschaut hat und dafür durch den gesamten Schwarzwald gefahren ist und überall Fotos gemacht hat und Texte geschrieben hat über besondere Orte, die man vielleicht im normalen Reiseführer nicht findet.
Viel Arbeit, genau. Man stellt sich das immer so vor, ach Leute, die Reiseführer schreiben, das ist ja total wunderbar, dann lasse ich es mir da gut gehen und dann schreibe ich da ein bisschen drüber. Aber nein, auch das ist ganz viel Arbeit. Und dann kam der Dreh, dass du zum historischen Romanfach gewechselt bist, weil das spannender war vom Sujet her, oder?
Nee, weil ich einfach noch was anderes machen wollte. Man hat ja so viele Geschichten im Kopf. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt auch wenn die Leute mich da vor Ort immer gefragt haben, wann kommt denn der nächste Schleicher-Krimi? Ich wollte trotzdem auch noch andere Geschichten erzählen und nicht irgendwann den 35. Krimi in Folge abgeben, sondern schauen, was gibt's sonst noch auf der Welt. Und ich hatte dann gleich ein paar Ideen für historische Stoffe und da was geschrieben und das dann eben auch an Verlage geschickt und das Glück gehabt, mit meinem ersten Stoff auch gleich auf Interesse gestoßen zu sein.
Und mittlerweile ist das ja schon, der Schleicher war der Detektiv sozusagen.
Genau, so, ne? so hieß die Hauptfigur.
Und die ist ja jetzt schon Geschichte. Und jetzt musst du dich auch nicht mehr selbst vermarkten, weil das macht jetzt Bastei Lübbe für dich. Und du bist aber jetzt so richtig klassisch unterwegs auf Lesereise, auf Tour, signierst, gibst Autogrammstunden. Was macht dir mehr Spaß, das Schreiben im Kämmerlein oder rausgehen und sich dem Publikum präsentieren?
Du hast es vorhin bei der Begrüßung so schön gesagt, introvertierte Rampensau.
Schüchterne Rampensau, habe ich gesagt.
Oh, schüchterne Rampensau. Ja, introvertierte Rampensau würde auch passen.
Ist dann okay, münzen wir um in introvertierte
Rampensau. Ich weiß ja gar nicht, habe ich das wirklich gesagt? Aber es passt.
Also das Rampensau, das steht in einem deiner, das haben wir in einem Wikipedia-Text von der Redaktion gefunden.
Aha.
Ja, und das schüchterne, dass du hattest ja gesagt, dass du durchaus ein bisschen aufgeregt warst jetzt.
Oh, ja,
so. Und
dann
dachte ich, okay, aber das ist ja eigentlich so eine Diskrepanz, ne?
Ja.
Aber
das sind eben die zwei Herzen, die auch in meiner Brust schlagen. Ich bin auf der einen Seite eben derjenige, der es total liebt, daheim in meinen eigenen vier Wänden, in meinem Schreibzimmer zu sitzen und ab und zu mal rauszugucken, über die Dächer von Pyrmont und den Spelunkenturm zu sehen. Aber eben ganz für mich. Und dann brauche ich manchmal eben den Kontakt nach draußen. Man muss auch mal Input haben, man muss eben Leute sehen, um mal wieder irgendwie eine neue Eigenheit festzustellen. Man muss einfach mal wieder mit Menschen in Kontakt sein und eben vorne stehen, im Mittelpunkt und eine Stunde und 15 Minuten eine Show machen, da blühe ich dann auch schon mal auf. Also das mag ich dann auch sehr gerne. Ich hatte jetzt eben vor drei Wochen war ich die ganze Woche unterwegs, da war ich 5 Tage auf 5 Lesungen in ganz Deutschland, habe ich jetzt im Juni auch nochmal vor. Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Da bin ich sehr glücklich, dass ich diese beiden Bereiche habe, die ich dann ausleben kann.
Also sehr schöne Pole, gegensätzliche Tätigkeiten, die sich sehr schön ausgleichen. Und du machst es ja auch ganz wunderbar. Deine Premierenlesung war ja hier in Pyrmont, musikalisch unterstützt von deiner Frau.
Ja.
Und das ist ganz wunderbar bei den Menschen angekommen. Aber dann hast du ja auch diesen Publikumskontakt und der gibt einem ja auch immer was zurück.
Ja, natürlich. Also es ist einfach schön, mit den Menschen mal zusammen zu sein, die einen, die die Bücher lesen, weil normalerweise bekommt man das ja da ja gar nicht so viel mit. Und wenn man dann sieht, dass jedes Mal, wenn man wieder dann am gleichen Ort nochmal eingeladen ist, dass dann jedes Mal mehr Leute kommen und jedes Mal die Leute vom letzten Mal sagen, man erkennt die dann auch wieder und dann sagen, Herr Dorweiler, ich habe jetzt alle von Ihren Büchern gelesen, ich bin ganz begeistert. Ja, dann ist man ja auch wieder ein bisschen motivierter, wenn man wieder in seine Kammer zurückgeht. Und dann denkt man sich, guck, für die Leute machst du das und für dich selbst natürlich. Und dann legt man gleich wieder ganz motiviert weit neu los.
Das glaube ich.
Kommt nach Pyrmont, gibt es am Gondelteich Duenten, triffst du vielleicht einen Prominenten.
Und wenn du dann in deiner Kammer bist, hast du da auch schon mal erlebt, dass du vorm weißen Blatt Papier sitzt und dich fragst, ich habe keine Ahnung, was ich heute da drauf schreiben soll. Was machst du dann? Was
dann geht's ab in den Kurpark oder in den Café.
Okay, also wir wissen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Herrn Dorweiler in Pyrmont sehen, dann wissen wir, er hat eine Schreibblockade.
Nein, das stimmt so nicht. Es ist wirklich so, dass wenn man das weiße Blatt Papier vor sich hat, darf man vor dem keine Angst haben. Und es ist aber doch, kann sehr beängstigend sein, wenn man dann wirklich am Überlegen ist und keinerlei Idee hat, die einen selbst irgendwie überzeugt. Und dann tut es einfach gut, den Raum zu wechseln, was anderes zu machen und sich danach wieder dran zu begeben. Ansonsten sehe ich sowas wie Schreibblockade, kenne ich eigentlich nicht, weil das Ganze auch einen handwerklichen Aspekt hat. Wenn ich mich hinsetze und beginne zu schreiben, dann kann es durchaus sein, dass ich auch mal 20 Seiten wieder wegmache. Aber ich weiß dann, wie es nicht werden soll und weiß auch, warum es nicht so werden soll. Und damit habe ich automatisch entwickelt, wie der richtige Weg ist. Und insofern gibt es dass man doch vielleicht Angst hat davor, weil man sich nicht genug Gedanken gemacht hat, wie schreibe ich weiter. Aber das ist eben nur ein Zeichen, wechsel mal den Ort, mach dir nochmal Gedanken, schreib nicht einfach weiter drauf los, sondern nimm dir ein Blatt Papier und plane nochmal ein bisschen weiter.
Also Ortswechseln, Planung überarbeiten oder dann auch dieses Tool freies Brainstorming schreiben und gucken, was kann ich davon gebrauchen, exzerpieren und weiterverwenden.
Und manchmal stellt man fest, du hast für viel bessere Idee dadurch entwickelt, als du ursprünglich hattest, und ein anderes Mal streicht man eben die 20 Seiten wieder weg.
Und mittlerweile kannst du ja irgendwie schon bestimmt auf mehrere tausend verkaufte Bücher zurückblicken. Ja. Hast du da so für dich irgendwie so eine Messe, wo du irgendwie sagst, jetzt bin ich bei 1000, dann bei 2000, oder in welchen Dimensionen müssen wir hier denken?
Nee, da sind wir schon sechsstellig.
Wow. Ja.
Weil sind ja auch schon eine ganze Menge Bücher zusammengekommen.
Toll, also wirklich ganz beeindruckend. Und du hast aber auch Idole oder Idole oder Vorbilder. Du magst den Autor Andreas Eschbach, ist das richtig?
Ja, Andreas Eschbach, über den bin ich sehr früh gestoßen. Wir haben einiges gemein. Andreas Eschbach kommt auch so vom Interesse her aus dem Bereich der Science Fiction. Und das mag man vielleicht auch nicht glauben, aber als historischer Autor kann man auch Science Fiction mögen. Und mit ihm bin ich eben mal zusammengekommen bei einer Lesung, die Andreas Eschbach gegeben hat. Und habe ihm damals gesagt, dass ich jetzt anfange, ein Buch zu schreiben. Und dann hat er mir in das Buch, das ich bei ihm gekauft habe, reinsigniert. Er wünscht mir, dass ich eine erfolgreiche Karriere haben möge. Und ja, mittlerweile bin ich eben bei der gleichen Literaturagentur und auch beim gleichen Verlag wie er. Und finde das ganz toll. Und wenn man dem eigenen Idol dann doch ein bisschen näher kommt. Der hat ein bisschen, das sind natürlich noch ganz andere Zahlen, weil er ist halt wirklich ein absoluter Bestseller-Autor.
Ja, aber man muss ja Vorbilder und Ziele haben. Und dieses immer. Buch von mit der Signatur, mit der Widmung würde ich natürlich, das hast du ordentlich im Extrakästchen und ne, das ist ganz wertgeschätzt sozusagen.
Das ist in der großen Reihe von Eschbach-Büchern im Buchregal.
Also von Eschbach habe ich, glaube ich, auch jedes Buch gelesen. Ich merke, dass ich weniger lese in den letzten Jahren als früher. Früher habe ich auch ganz, ganz viel gelesen. Aber durch diese vielen Internetgeschichten, die so tagtäglich auf einem einbombardieren, ist es weniger geworden. Aber Andreas Eschbach gehört in der Tat noch zu den Autoren, die ich sehr, sehr gerne lese.
Ja. Ja, aber schau mal, es ist wirklich so, dass die Ablenkung durch Internet, durch soziale Medien, die ja auch einfach nur Zeit kosten, aber auch durch Serien im Fernsehen oder in Netflix oder in anderen Streaming-Angeboten, dass das wirklich dem Buchmarkt auch schadet. Also es ist so, man ist da in der Konkurrenz und deswegen ist das eben auch für mich eine ganz tolle Sache, dass ich Leute mit meinen Büchern auch dazu bringe, eben damit mal eine Freude zu haben und sich mit einem richtigen Buch auch mal wieder zu beschäftigen und aus dem Internet auch mal raus zu sein.
Und gerade, das haben wir ja am Anfang schon festgestellt, dass man gerade mit einem Buch so schön in eine andere Welt abtauchen kann, dass wenn dann die letzte Seite umgeblättert ist, dann der Buchkater kommt. Und was gibt es Besseres zur Erholung, als einfach mal mit Kopf, Geist richtig raus und in eine ganz neue Welt abzutauchen? Ja, neben Andreas Eschbach, das ist jetzt auch so eine Frage, die wir immer in unserem Podcast stellen, gibt es ja bestimmt oder gab es bestimmt Idole aus deiner Jugend, also Schauspieler, Musik, was war da so? Gibt es da jemanden, an den du dich erinnerst, wo du sagst, das war jemand, der für mich wichtig war? Bist du da mehr so in die Ecke Schimanski einzusortieren oder, weil du ja Film- und Fernsehwissenschaften studiert hast, mehr so Berliner Ensemble, Rufus Beck, Klaus-Jürgen Peymann?
Nein, also ich habe ja beim Theater, Film- und Fernsehwissenschaft war ich verstärkt im Film- und im Fernsehbereich. Mhm. Theater mochte ich auch immer sehr, sehr gerne, aber das war mein Wesen hat doch auch immer sehr stark dafür geschlagen, wie funktioniert Fernsehen, wie funktioniert das auch, wie funktionieren Genres auch im Film. Und deswegen, das finde ich jetzt eine ganz schwierige Frage, da irgendwie was zu nennen. Also wen ich früher sehr toll fand, war Harald Schmidt zum Beispiel. In der Harald-Schmidt-Show habe ich damals mal auch mal eine feste Rolle gehabt, eine Zeit lang, also eine kleine Rolle als Studentenjob. Da habe ich ein bisschen gejobbt. Und
welche Rolle hast du bei Harald Schmidt gespielt?
Ich war, lustigerweise, passt zur fast jetzigen Zeit, ich war der Virusman. Den gab es nur ganz kurz, war keine sonderlich erfolgreiche feste Rolle. Ich glaube, 2 oder 3 Auftritte gab es, bei denen plötzlich ein Virus durch das Studio gelaufen ist. Das war mein Job. Ich habe da sehr, sehr ordentlich mit verdient hatte auch ein paar Sprechrollen, also in Sketchen tauche ich ab und zu mal auf mit Harald Schmidt. Und das fand ich jetzt schon eine sehr schöne Sache. Und meine Frau hat mich übrigens zum allerersten Mal gesehen im Fernsehen als Virusman. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich das dann irgendwann auch mal erwähnt. Und dann konnte sie sich erinnern und hat gemeint, was, du bist das? Da habe ich mir, also ich habe das gesehen und ich habe mich gefragt, wer da wohl dahinter stecken mag, den würde ich gerne mal kennenlernen.
Nein, ist nicht wahr.
Doch, das ist genauso gewesen.
Oh.
Fand ich auch. Und dann haben wir
als du es eben erzählt hast, habe ich gedacht, jetzt fehlt nur noch, dass er sagt, Daniela Bianca hat sich in ihn verliebt in dem Moment, wo sie ihn als Virusman gesehen
Nein,
hat.
Nein, das noch nicht, das noch nicht.
Aber also sie war zumindest neugierig und wollte wissen, wer es war.
Ich glaube, sie hatte eher Mitleid. Ja, klar. Aber ich habe jetzt so sogar während Corona mal so geschaut, ob es irgendwo noch diese Ausschnitte, ob ich die irgendwo finde. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Folgen auch online. Aber ich habe mich dann auch überhaupt nicht mehr gefunden, weil dafür gab es dann auch zu viele. Weil es ja wirklich, da ist ja jeden Tag eine Folge draußen gewesen. Und so intensiv habe ich dann auch nicht gesucht. Also da müsste ich dann wieder bisschen genauer schauen. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel, das fand ich sehr schön. Und die Harald-Schmidt-Show mochte ich auch damals sehr lange, sehr gerne.
Das war ja auch eine absolute Kultshow. Mhm. Also Harald Schmidt hat man geguckt, also das gehörte einfach mit dazu.
Ja.
Wüsste jetzt gar nicht, mit was man das heutzutage vergleichen kann, aber Harald Schmidt, das war so. Hast du denn in Bad Pyrmont einen Lieblingsort?
Ja, würde ich so nicht sagen. Also gibt es so in der Form noch nicht. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Kurpark in gewisser Weise. Ich mag das Schloss sehr, sehr gerne. Ich mag die Katakomben im Schloss unglaublich gerne. Also da unten drunter durchzulaufen und so das Gefühl zu haben und mir vorzustellen, wie man da früher vielleicht sich vorgestellt hat, dass man zur Verteidigung die Truppen durchlaufen können. Also an sowas habe ich meine Freude. Aber ich mag auch die Fußgängerzone total gerne. Ich mag also die Stadt an sich sehr, sehr gerne. Und auch die Ortsteile sind wunderschön. Also auch da gibt es schöne Ecken. Bad Pyrmont ist mein Lieblingsort, sagen wir es so.
Perfekte Antwort, bessere Antwort gibt es ja jetzt gar nicht. Und wenn jetzt dein Verleger sich anmelden würde, um mit dir über das nächste Buch zu sprechen und ihr trefft euch in Bad Pyrmont und du musst ihn jetzt beeindrucken und ihm einen schönen Tag machen, wie würde dein perfekter Tag für deinen Verleger aussehen in Bad Pyrmont?
Zum Beeindrucken.
Ja, gut. Das ist, dass er Spaß hat hier in Pyrmont.
Dass er Spaß hat in Bad Pyrmont. Ich finde, es genügt alleine schon das Wetter muss ein bisschen mitspielen. Und dann sich abends, wenn es noch ein bisschen hell ist, in die Hauptallee setzen, auf die Hauptallee zu setzen, da was Schönes zu essen und zu trinken, den Leuten zuzuschauen, die an einem vorbeigehen und sich dann noch vielleicht vorzustellen, wie das früher gewesen sein muss, als da alles voll war und die Leute in ihrem feinsten Staat auf- und abspaziert sind. Ich glaube, dass man damit schon auch jedem eine gute Zeit machen kann.
Das ist eine schöne Vorstellung und Bad Pyrmont, wir sind ja kurz, also wir nehmen den Podcast kurz nach Pfingsten auf und also zu Pfingsten, das hat eine uralte Ärztin, die ist jetzt leider auch schon verstorben, mal gesagt, zu Pfingsten ist Bad Pyrmont am schönsten und das stimmt wirklich, weil es grünt und blüht und es ist schon warm und dann kann man eben auf der Hauptallee sitzen und die Menschen flanieren vorbei und es ist einfach wunderbar und schön. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Du verrätst uns nicht, wie dein neues Buch heißt.
Nein.
Nein. Aktuell das neueste Buch ist Die Uhrmacherin, der Uhrmacher der Königin.
Die Uhrmacher der Königin.
Die Uhrmacher der Königin. Mhm. Im Bastei-Lübbe Verlag erschienen.
Ja.
Dritte Auflage jetzt schon wieder vergriffen. Also man muss sich sputen, damit man dann das nächste Buch auch bekommt. Und wir sind alle
es gibt genug davon.
Es gibt genug davon, ja. Sehr schön. Also der Papiermangel hat da noch nicht zugeschlagen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was dann immer noch so dazukommt.
Ja.
Aber wir sind gespannt auf das nächste Buch. Es war total schön, mit dir zu sprechen.
Hat Riesenspaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, und Ihnen hoffentlich auch beim Zuhören. Und irgendwann ist Christian wieder hier aus dem Urlaub zurück und macht den nächsten Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wem und mit was und wie, aber Sie rufen einfach hier wieder den Podcast auf und dann kriegen Sie das mit. Und bis dahin bleiben Sie gesund und alles Liebe und Gute.
Tango und noch mehr.